Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Episode und damit zum zweiten Teil des Mitschnittes der Podiumsdiskussion, die am 25. November 2023 auf unserem internationalen Festival fotografischer Bilder in Regensburg stattgefunden hat. Ja, insgesamt hatten wir 9 Vorträge auf der Bühne bei unserem Symposium und eine sehr intensive Podiumsdiskussion, die eben am 25. November den Abschluss unseres Symposiums gebildet hat. Um die soll es heute noch einmal gehen. Auf der Bühne saßen Dr. Stefan Gronert vom Sprengelmuseum Hannover, Lars Willumeit, damals noch Foto-Elysée Lausanne in der Schweiz und heute der Direktor der Fotostiftung in der Schweiz, Dr. Roland Meyer von der Ruhr-Universität Bochum, der mittlerweile ganz aktuell an der Universität in Zürich lehrt, sowie 2 Vertreter der DAGTAXA-Projektgruppe, nämlich Professor Michael Reisch von der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Bonn und Professor Achim Monet von der Fachhochschule Dortmund. Und dann passierte wieder etwas, was wir ja unbedingt immer haben wollten, denn das Publikum begann wieder mit zu diskutieren. Und die hören wir gleich dann im Anschluss auch Peter Bialobreski zum Beispiel. Ich werde das immer zwischendurch dann ansagen, damit ihr auch wisst, wer da dann gerade spricht. Hören wir da mal rein.
Ich hätte vielleicht eine naive, teils ketzerische Frage, aber weil wir über Bilder, die nach Fotografie aussehen, ja auch so viel gesprochen haben, dürfen also Bilder, die nach Fotografie aussehen, dann in ein Fotomuseum?
Natürlich.
Können, dürfen?
Natürlich.
Ja, nee, ich wollte es einfach nur wissen, ob das Teil des musealen Kanons dann sein darf. Wir sind ein Fotografiemuseum.
Auf jeden Fall.
Weil ihr ja
also Güter, Gemälde dürfen ja auch da rein.
Okay, ja gut.
Also und ob das jetzt auf Fotopapier ausgedruckt ist oder auf Leinwand oder so, das ist ja Banane. Also das spielt ja keine Rolle.
Okay.
Wenn es ein künstlerischer Anspruch damit ist, da kannst du natürlich fragen, wer definiert den?
Und jetzt hören wir Peter Bialobreski.
Naja, vielleicht eine Ergänzung. Also ich würde es unterstreichen, was Sie gesagt haben, Herr Gronert, weil mich stört an dieser Debatte unheimlich, dass es immer nur auf die Technik geht. Und wenn Anthony Hernandez würde sich ja selbst ins Knie schießen, wenn er noch KI-generierte Bilder dazu nehmen würde, weil ja sein Anliegen und seine Intention eine bestimmte ist. Und ich glaube, genau das müssen wir lernen zu unterscheiden, weil jetzt ist gerade zum Beispiel letzte Woche auf Anregung von so einer Gruppe von Fotojournalisten bei World Press Photo veröffentlicht worden, dass sie keine KI-generierten Bilder in einer offenen Kategorie akzeptieren, plus keine Bilder, die mit Content-Fill generiert worden sind. Und da wird es nämlich schwierig. Es gab nämlich vor 10 Jahren so eine Runde, die World Press Photo gemacht hat bei sogenannten Experten, da war ich dann auch dabei, und die akzeptieren zum Beispiel keine Bilder, die aus 2 Fotos zusammengesetzt sind. Das ist eine algorithmische Technik, die ich seit 10 Jahren benutze. Also das heißt, ich fotografiere einen unteren Bereich, fotografiere einen oberen Bereich, drücke auf einen Knopf und habe ein Bild, was ein Objektiv nicht mehr herstellen kann, weil es etwas anderes ist. Es ist trotzdem eine Fotografie, die im dokumentarischen Sinne in meiner Intention ist. Und es würde natürlich total blödsinnig sein, 2 Bilder von verschiedenen Orten zu nehmen, wenn ich über einen Ort arbeite. Und ich glaube, wir müssen in der Verbalisierung sehr, sehr viel vorsichtiger sein. Wir müssen auf den Kontext gucken und wir müssen wie bei Texten auf die Quellen gucken, weil mit Texten konnte man ja schon immer lügen. Also von daher denke ich, sollten wir uns von der Technik verabschieden und eben gucken, wer spricht da eigentlich worüber und warum. Und wenn er dann schummelt, wie Hubert Seipel jetzt mit Putin und so, dann ist ganz blöd, ne? Aber das ist ja tatsächlich also dann Trickster, das ist Manipulation. Während eine technische Veränderung eines Bildes mit bestehenden algorithmischen Möglichkeiten einfach nur eine Erweiterung dessen ist, was die Fotografie uns vorher schon geliefert hat. Ne?
Jetzt kommt ein Gast, den wir namentlich nicht identifiziert haben.
Die Erzählung über die Fotografie kann ja auch sehr divers und unterschiedlich sein. Also das Foto wird gemacht an einem bestimmten Zeitort, man kann das erkennen, aber die Beschreibung ist unterschiedlich, man kann nicht herauslesen, was es ist. Also ist es ja auch äußerst fragwürdig. Ich meine, nochmal Erinnerung an das Bild vom Spanischen Bürgerkrieg, was so nie stattgefunden hat, was konstruiert war und was später, erst viel, viel später, die originale Zuschreibung bekommen hatte. Also man würde das jetzt Forensik nennen wahrscheinlich. Und das war aber jahrzehntelang im allgemeinen Kanon über den Spanischen Bürgerkrieg das Foto. Also das ist, ich kann mir auch das Foto ausdenken, mit Prompts eingeben und erreiche im Grunde genommen dasselbe, bloß umgekehrt. Also für mich stellt dann sich die Frage wirklich der Authentizität.
Und jetzt kommt Achim Monet.
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, auch für das, was an Bewusstsein dann doch die letzten Jahrzehnte gekommen ist, nämlich, dass wir verstanden haben, dass Fotografie an sich solitär nicht zu betrachten ist. Ja. Zum Beispiel das, was Sie da erwähnen, wie ist das Foto entstanden? Das hat jahrelang nicht interessiert und deshalb hat das Foto diese unglaubliche ikonografische Weltmeisterschaft erreicht. Ja. In heutigen Zeiten, wo zum Beispiel jetzt im Sinne von Hito Steil oder anderen sagen, die sagt, das Bild, was ich angucke, ist nur zur Hälfte so wichtig als das, wie ist das Bild entstanden. Ja? Also was sind die, was sie, und da gehört das Material dazu, die Umstände, Ökologie, weiß ich was alles, wird jemand ausgenutzt und Kolonialismus, tausende von Dingen. Also im Grunde kann man ja heute so sagen, dass jedes einzelne Bild, was wir angucken, eigentlich so komplex ist, innerhalb auch der Distributionsbezüge, ja, dass letztendlich ja niemand mehr wirklich sagen kann, man kann von Kontext sprechen, aber man kann ihn nur erahnen, letztendlich. Und das ist ja das super Interessante daran, dass das jetzt noch mal komplexer geworden ist durch KI. Ja, eben auch zurückbesinnt auf die Daten und die Biases und was wir alles für Probleme damit haben. Ne?
Und aber der Bildinhalt als solches unterscheidet sich dann sehr stark von dem, was es ursprünglich war.
Ja, und das ist eben die andere Form dessen. Ne? Also deshalb bin ich auch der Meinung, es gibt keine unschuldigen Bilder mehr. Ja? Auch das höflichste Kätzchenfoto ist mit Metadaten beladen, die dir vielleicht ein trojanisches Pferd auf deinen Rechner bringen. Ja? Also das sind ja alles Dinge, die vorher nicht da waren. Und das sind alles eben auch Dinge, die wir mit berücksichtigen mussten beim Betrachten von Bildern. Und gleichzeitig ist es total paradox, weil es alles gar nicht mitgebracht werden kann in seiner Komplexität. Die Komplexität von KI-generierten Bildern ist ja auch schon überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Versteht ja auch schon niemand mehr, selbst die Experten nicht.
Und jetzt hören wir Michael Reisch.
Ich würde mich da hundertprozentig anschließen, Achim, bei dir. Und nochmal die Frage stellen, sozusagen, und wenn wir das tun, das bis zum Ende kontextualisieren, was absolut sein muss, warum machen wir das? Wir machen das, um Fakten von Fakes zu trennen. Und wir machen das, um Wahrheit von Post-Truth zu trennen, damit einem nicht alle für alles vormachen können. Weil sonst sind wir in so einer Post-Truth-Blase, die nur noch aus KI-generierten Bildern besteht, wo niemand mehr weiß, alles ist nur noch manipulatives Bildmaterial. Also das wäre sozusagen, das wäre so ein schöner Albtraum, wäre das, glaube ich. Ne? Also und dieses Ringen, ich habe es so, ne, ich empfinde das auch, das ist jetzt sozusagen ein Ringen um sozusagen belastbare Fakten, Wahrheiten, sozusagen, ja, was hat denn stattgefunden? Hat was also in Gaza wieder stattgefunden oder hat das nicht stattgefunden? Gibt es diesen Tunnel unter dem Krankenhaus oder ist der KI generiert? Ja, ich meine, das ändert die Welt an der Stelle. So, das ändert die Welt. Und deshalb ist es wichtig, darum sozusagen zu ringen. Und Peter, zu dir nochmal vielleicht. Ich stimme auch dir zu, trotzdem, die Technik ist an der Stelle Teil des Ganzen. Weil wir die Technik noch nicht genau verstehen, sollte die in diese Kontextualisierung, ich glaube nicht, dass wir da uns auch widersprechen, weiß ich jetzt nicht, die sollte da aufgenommen werden. Da sollte stehen, KI, Text-to-Image generiert, Image-to-Image generiert und so weiter. Und dann hat man nachher so eine lange Latte, ein so kleines Bildchen, zwei A4-Seiten. Ja, so.
Und jetzt schaltet sich Lars Willumheit mit ein.
Theoretisch müsste man ja sagen, dass jedes Smartphone-Bild ist ein KI-Bild, oder? Weil die sozusagen die Software, die ist eben basiert eben auch auf Modellen von Maschinenlernen seit Ewigkeiten schon. Und die Unterscheidung zu machen, die ist gar nicht. Also natürlich muss man jetzt nochmal eine Unterscheidung machen zwischen diesen neuen Plattformen und dem, was auf einem Smartphone passiert. Aber auch das schon ist, glaube ich, noch gar nicht voll eingedrungen in den sozusagen Average User, dass
die Aufnahme des Mondes, die man mit seinem iPhone macht, dass das halt eben nicht der reale Mond ist, den man da fotografiert hat, sondern dass das ein statistisches Mittel ist von einer Auswertung von Tausenden von Bildern, die halt vorher gemacht wurden, oder? Und das ist schon seit Jahren Realität und ist eben nicht Teil dieser aktuellen Diskussion. Ich glaube, deswegen müsste man es eigentlich nochmal aufmachen und halt schon sagen, dass eigentlich wir schon viel weiter sind. Wir sind schon beyond sozusagen von dem Ganzen. Und,
aber Lars, wir sind doch bei dem Wesen des Ganzen schon da, wo die Firma Kodak
mal festgelegt hat, Upstate New York, der Himmel ist so blau, das Gras ist so grün wie um 12 Uhr mittags an einem Tag im Mai und wenn du diesen Film dann nach Ägypten mitnimmst, die Pyramiden fotografierst, sind sie knüppelgelb oder orange. Also das heißt, da fängt es doch schon an, weil die Kalibrierung hat der Film ja auch schon gehabt. Also insofern mussten wir diesen Bildern schon lange misstrauen. Also André Gelbke hat mal gesagt, wir müssen so lügen, wir müssen so betrügen, bis der Letzte auch merkt, dass ein Politiker, der ein lachendes Kind auf dem Schoß hat, kein freundlicher Mensch, kein Menschenfreund ist. Und insofern müssen wir diese Dinge immer mit Misstrauen betrachten. Und dieses Glauben, ja, dass es sich so zugetragen hat, ist tatsächlich auch etwas von gestern. Ja, also wir zweifeln diese Bilder an, also seitdem Fred Richin in Our Own Image geschrieben hat, das ist auch 30 Jahre her, wissen wir eigentlich, was für ein Geist in dieser Flasche steckt und plötzlich...
Genau, aber wissen wir das wirklich auf breiter Basis als gesamthafte Gesellschaft oder wissen wir das als sozusagen Community, die sozusagen sich damit professionell beschäftigt. Und das ist eben schon auch mal nochmal eine Frage, wo sozusagen institutionell eine Verantwortung besteht und klar, wo es aber keine einfache Antwort gibt, wie du ja gerade hingewiesen hast mit World Press Photo, die sozusagen auch immer nur Jahrzehnte quasi hinterherhängen mit ihrer Due Diligence sozusagen. Genau, das sind Komplexitäten, denen wir uns nicht entziehen können.
Aber ich glaube eben nochmal, dass dieses Inhaltliche damit umgehen interessanter ist als die Technik, weil die Grauzonen in der Technik zu groß sind. Und ich meine, wer beschäftigt sich damit? Hab da mal eine Zeitung aufgeschlagen. Im letzten Jahr hat die Süddeutsche jeden zweiten Tag Adrian Kreie über KI geschrieben. Und also wir sind sowieso so weit, dass wir natürlich immer nur in der Blase, die debattiert, darüber reden. Und wir können nicht eine ganze Gesellschaft mitnehmen. Ist völlig unmöglich.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz, vielleicht noch auch dazu. Also es ist ja schon so, jede zweite Woche oder jeden zweiten Tag wird in der Süddeutschen über KI geschrieben und dann schaut man abends den Fernseher an und dann wird irgendwie flackern da so ein paar Fotos über in den Nachrichten, in der Tagesschau, im Bildschirm. Ja, und dann bin ich wieder 1980. Dann traue ich den Bildern, weil ich nicht den Bildern traue. Fotografie ist eben ein Medium der Illusion und nicht der Wahrheit, so glaube ich es. So, aber ich glaube den Leuten, die das da auf den Bildschirm bringen. Ich vertraue der ARD so oder im ZDF oder wem auch immer an der Stelle. So, und nicht den Bildern, ne? Das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber was ich damit sagen will, wir begegnen beiden Arten von Bildern. Bildern, die sich auf Fakten beziehen und denen wir trauen können und auch wollen. Ich tue das. Und wir begegnen gleichzeitig diesen KI-generierten Bildern. Und wenn sich das überlagert, das ist sozusagen dann der Punkt, über den man wahrscheinlich noch mal länger sprechen wird.
Und jetzt hören wir die Stimme aus dem Publikum von Nadja Masri.
Ich habe nur mal einen kurzen Einwand, zumindest wie weit wir schon wären.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir die Gesellschaft mitnehmen müssen. Und das ist ein großes Problem in den Schulen. Also dass jeder sagt, okay, die Kinder, Jugendlichen sind Digital Natives, aber das ist ein sehr, sehr punktuelles Wissen, was da ist und dann fehlt es an vielen anderen Stellen. Ich finde, es sind sehr viele Themen jetzt aufgemacht worden. Ich glaube, man muss unterscheiden, ob man redet über Bilder, die tatsächlich im Museum hängen oder die wir in Publikationen und Zeitschriften und Zeitungen sehen, in Online-Medien. Es gibt aus gutem Grund bei vielen ein Code of Ethics, auch bei World Press, der vorhin erwähnt worden ist. ich glaube, dass es für eine Gesellschaft oder auch für Demokratien eben fatal ist, wenn man alles in einen Topf wirft. Also auch, es wurde ja angesprochen, die KI-generierten, noch näher, die Bilder, die Adobe über Gaza generiert hat, weil ich würde mal sagen, wahrscheinlich Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit Fotografie und Bildern beschäftigen, eben das nicht mehr unterscheiden können. Ja, also es ist, genau, also es, und für mich bedeutet aber zum Beispiel auch Fotografie neu denken, wie man Themen, die immer wieder kommen, auf so eine Art und Weise realisiert, dass die Leute überhaupt noch gucken und nicht eben denken, okay, Obdachlose zum Beispiel habe ich schon 10.000 Mal gesehen, interessiert mich nicht, Migration, Klima, also es gibt ganz viele Themen, in der vielleicht die, sag ich mal, der Fotojournalismus oder die klassische dokumentarische Fotografie an ihre Grenzen kommt und genau, wo wir neue Erzählformen brauchen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, es sind ganz viele Sachen angesprochen worden, aber ich glaube, man muss stark unterscheiden, ob man die Bilder in einem Kunstkontext, in einem Museum sieht oder in Publikationen. Und da finde ich das ziemlich fatal, wenn man Fake News und Bilder, Fotografien nicht mehr auseinanderhalten kann. Und dass ein Bild kein objektives Dokument ist, sondern immer die Interpretation einer Situation. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig.
Und jetzt hören wir Dr. Roland Mayer.
Ja, ich wollte kurz reagieren, weil mir das auch schon länger sozusagen noch umschult, diese Unterscheidung Kunst, Nicht-Kunst und die Frage der Wahrheit. Weil das auch so ein bisschen kam, dass in der Kunst die Wahrheit gar keine Rolle spielt. Das glaube ich nicht. Und also, wenn ich denke an Fotografinnen, die mir sehr viel bedeuten, wie Nan Goldin, dann ist es mir wichtig zu wissen, dass das sozusagen mit der Authentizität ihres gelebten Lebens was zu tun hat, was ich da sehe, auch wenn ich es auch gleichzeitig als formal ästhetische, künstlerische Position sehe und als hochreflektierten Umgang mit Fotografie und Bildlichkeit. Und das gehört alles zusammen. Und das setzt sie aber in der Art und Weise, wie sie diese Fotografien mit einem Wahrheitsanspruch mir präsentiert. Und das verstehe ich auch, wenn das vernünftig vermittelt ist in der Ausstellung, was der spezifische Wahrheitsanspruch ist. Und ich glaube, Wahrheitsansprüche sind in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern, in unterschiedlichen Medien und in unterschiedlichen Gebrauchsweisen von fotografischen und technischen Bildern sehr unterschiedlich. Und meistens wissen wir sehr genau einzuschätzen, mit welchem Wahrheitsanspruch wir konfrontiert sind. Und dass der Hamburger irgendwie bei McDonald's, wie der mir da präsentiert wird im Menü, keinen Wahrheitsanspruch hat und dass der nicht so ausschaut, weiß ich auch sehr genau. Oder das Auto in der Reklame sozusagen wahrscheinlich komplett digital generiert ist und dann in irgendeine auch halb photoshoppte Landschaft gesetzt wird. Und das hat mich auch nie gestört. Also es wird in dem Moment schwierig, wo auf sozialen Medien alle möglichen Bilder quasi, Bilder mit künstlerischem Anspruch, Bilder mit journalistischem Anspruch, Bilder, die Werbebilder sind, relativ ununterscheidbar durcheinander fließen. Ich glaube, da haben wir ein größeres gesellschaftliches Problem, dass wir inzwischen soziale Medien haben, die es uns schwer machen, den jeweiligen Anspruch, den Wahrheitsanspruch des Bildes sozusagen zu identifizieren und uns dazu in Verhältnis zu setzen. Bei der Tagesschau weiß ich den Wahrheitsanspruch und wenn der nicht eingelöst wird, bin ich zu Recht verärgert. Bei der Werbeanzeige daneben sozusagen bin ich nicht verärgert, weil ich weiß es halt irgendwie so. Aber die Unschärfen sozusagen werden mehr und das hat was mit medialen Infrastrukturen zu tun, in denen wir Bildern heute begegnen. Und das wird sozusagen durch diese KI-Bilder und deren massenhafte Verbreitung nochmal verstärkt, bringt aber eigentlich das Problem nur auf den Punkt, das wir vorher schon hatten wahrscheinlich.
Und jetzt hören wir Michael Wesely.
Alles super spannende Aspekte, die ihr alle aufruft hier. Ich möchte noch ein bisschen erweitern um eine Sache, die nicht aufgerufen wurde, und zwar Propaganda. Fotografie ist irgendwie im Kalten Krieg, irgendwann ist die Propaganda durch Text, durch Fotografie mehr oder weniger ersetzt oder erweitert worden, weil die Leute mehr Bilder angeguckt haben. Und es gibt auch schon längst eine Untersuchung, mit welchen Bildern Trump an die Macht gekommen ist. Also Fotografie ist weniger harmlos oder noch viel schlimmer und gefährlicher, als wir das alle so vermuten. Ich komme hier gerade vor, als ob wir in den 70er Jahren über Tabak reden, wo die Experten Ja, aber die Experten sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, ja, bis dann die Wahrheit ans Licht kommt, etc. Mit Zucker das gleiche Thema und mit Fett das gleiche Thema. Da gibt es riesige Lobbys, die versuchen da bestimmte Erkenntnisse, die die Wissenschaft schon längst hat, unter der Decke zu halten. Und mit der Fotografie ist es leider vermutlich ähnlich. Ich denke, dass Cambridge Analytica da schon einen unfassbaren Wissensvorsprung uns Amateuren gegenüber hat. Auch die wir uns Profis nennen hier. Wir sind Amateure zu dem, was die an Wissen über Bilder und Reaktionen von Menschen auf Bildern schon angehäuft haben. Also daher komme ich jetzt, da könnten wir alle ewig reden, ist aber zu kurz. Ich möchte da nur schließen eigentlich mit dem, was Andi immer in seinem Podcast fragt. Die letzte Frage, muss Fotografie unterrichtet werden? Ja, 100%, aber es passiert nichts. Das ist die Aufgabe der Gesellschaft, der Universitäten, der Stadtverwaltungen. Ich weiß nicht, wie weit man da Kultusministerium, wie weit man da gehen müsste, um denen das klarzumachen, dass eigentlich hier eine riesen Wissenlücke entsteht, die kaum zu decken ist, wo die ganzen Medien, beziehungsweise die führenden Hersteller von Kommerz schon längst bis in die letzte Phase alles ausgetestet haben, wie sie uns alle um den Finger wickeln. Und wir müssen da Widerstand bilden in der Gesellschaft und es geht nur mit Erziehung. Ne? Deswegen, Andi, vielen Dank unbedingt für diese Frage, die du da immer stellst. Nur die ist noch nicht bis ganz durchgedrungen an die entscheidenden Stellen. Ne?
Ich glaube, die sogenannte Medienkompetenz, die müsste eigentlich im Kinderhort anfangen. Mit 3 oder 4 Jahren in den ersten Kinderbüchern. Ich meine das wirklich ernst. Ja, weil das Problem ist, dass wir vielleicht mal mit Anfang 20 oder vielleicht in der Oberstufe in der Schule, und auch da ist ja schon gesiebt, da sind ja schon viele aus der Schule raus. Selbst da hat man ja schon eine gewisse Blase der Gymnasiasten und alles andere ist außen vor. Und selbst das ist ja viel zu spät. Das heißt, man hat ja schon 10 Jahre mit den Bildern gelebt. Die Kids fangen heute mit 6 damit an, ja, mit Spielen und so weiter und sind bis dahin natürlich komplett determiniert, ja, mit dem, was die Bilder ist. Und dann nochmal die Kurve zu kriegen, das ist eigentlich fast unmöglich. Ich hatte noch ein interessantes Beispiel zu deiner Anfrage. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat mit der KI-Kampagne von der AfD. Die hat ja eine Kampagne gemacht mit Flüchtlingen. Da sieht man junge Männer um die 25, 30, die alle total zornig auf einer Demonstration gehen. Und es sollte so nach dem Motto, die bösen Flüchtlinge, die Aggressiven, die uns hier als Verbrecher ins Land kommen. Und das Interessante war, die wurden ja dann auch da zur Rede gestellt, ich glaube von der Süddeutschen war es, weshalb sie das denn gemacht haben. Und im Gegensatz zu Amnesty International, und da sieht man ja auch an dem Fall, dass selbst Organisationen, von denen man das nie erwartet worden sind, anscheinend nicht gefeit sind, in die KI-Falle zu tappen, ne, bei Amnesty International. Aber in dem Fall hat dann die AfD gesagt, nicht wie bei Amnesty, sondern wir wollten die Flüchtlinge schützen, sondern sie haben gesagt, wir wollten das Budget der Steuerzahler nicht belasten, weil wir keine Bildagenturen bezahlen wollten.
Ja, ganz schön gruselig, wie ich finde. Und jetzt kommt eine Frage aus dem Publikum, deren Namen wir nicht festgehalten haben.
Im Zuge generell dieses Thema, ist es nicht eigentlich wichtig, über wahr oder unwahr zu reden? Es ist doch eigentlich eher wichtig, darüber zu reden, wer die Credits bekommt. Also ob Bilder wahr oder unwahr sind, das war ja das Problem vor KI schon. Also ob die AfD-Plakate vorher nur gestellt wurden, also ob das jetzt wahr oder unwahr ist, war ja die Frage schon vorher. Also es ist nicht die Frage des Credits. Also wer ist jetzt Künstler? Ist jetzt die künstliche Intelligenz quasi der Künstler oder die Künstlerin? Oder eben der Fotograf oder die Fotografin selber? Also das war ja so meine Frage zum Thema.
Und die Antwort kommt von Roland Meyer vom Podium.
Ich würde das nochmal gerne unterstreichen, dass das eine total wichtige Frage ist und ja auch eine Frage, ich habe das kurz angedeutet, auch in meinem Vortrag, die aktuell ja auch einfach vor Gericht verhandelt wird in verschiedenen Prozessen. Also die Frage, wenn diese Modelle mit 5 Milliarden Bildern trainiert werden, von denen sehr viele urheberrechtsgeschützt werden, wenn diese Modelle in der Lage sind, den Stil einer Fotografin, einer Illustratorin und so weiter mehr oder weniger exakt zu imitieren, was heißt denn das eigentlich für sowas wie ein Konzept von geistigem Eigentum, was wir haben? Und das scheint mir total offen zu sein. Da ist sehr, sehr viel erodiert da gerade. Möglicherweise wird das wieder eingefangen durch sozusagen sehr klassische Vorstellung von Copyright. Möglicherweise setzen sich auch diese Tech-Firmen durch mit dem Verständnis, dass alles, was an Bilddaten verfügbar ist, dann auch aneignbar und auswertbar ist, ohne dass man die Leute fragt, die das ursprünglich produziert haben. Also da passiert sehr viel, dass, glaube ich, die Maschine selber keinen Credit kriegt, das ist sozusagen, und auch kein Copy, und auch sozusagen Maschinen kein Copyright-fähige Autorschaft entwickeln, das scheint zumindest derzeit der juristische Stand zu sein. Ihr tut, vielleicht auch, ändert sich auch das, aber da wäre ich skeptisch. Aber die Frage sozusagen, wessen Arbeit wird da eigentlich auch ausgebeutet, massenhaft, und das betrifft Kreative genauso wie Tausende, Zehntausende von Clickworkerinnen im globalen Süden, die diese Sachen sortieren, aussortieren, annotieren, häufig auch mit Gewalt und Pornografie auf dramatisierende Weise konfrontiert sind, einfach um diese Systeme davon freizuhalten. Das ist sozusagen die ganze Rückseite dessen, was wir hier diskutieren, die natürlich auch nochmal eine eigene Diskussion wert gewesen wäre. Deswegen unterstütze ich das gerne nochmal als Frage.
Und jetzt nochmal die Stimme von Nadja Masri.
Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, dass also Fotoverbände fordern zum Beispiel, dass Bilder ganz klar quasi ausgezeichnet werden, ob sie KI-generiert sind oder ob es sich um Fotografie handelt. Aber also ich glaube, in der Theorie ist das, hört sich das alles gut an, aber also im Presse, der Presserat fordert zum Beispiel auch, dass symbolische Bilder als solche gekennzeichnet werden, und das allein passiert oft schon nicht. Also bin mal gespannt.
Wir machen jetzt hier mal einen Punkt. Ich fand es sensationell.
Vielleicht als Abschluss.
Ja?
Keine neuen Bilder, bis die alten nicht aufgebraucht sind, nach Joachim Schmidt.
Da hat sie. Aber Simone hat erzählt, die Bilder sind bald aufgebraucht und deswegen muss der Kunstmarkt neue Bilder haben.
Genau, also vielen Dank an unser Podium für die Denkanstöße, die Sie uns mitgegeben haben. Ich bin ziemlich sicher, dass viele jetzt mit neuen Gedanken nach Hause gehen. Vielen Dank an euch, sich der Diskussion zu stellen und hier mitzumachen. Dankeschön.
Vielen Dank. Und danke fürs Dabeisein. Wir haben den ersten Teil unseres Festivals geschafft.
Genau, und natürlich versprechen wir hier hoch und heilig vor Zeugen, das nächste Podium 2025 ist ausschließlich weiblich besetzt.
Fotografie neu denken. Der Podcast.
Ja, danke ganz besonders an dieser Stelle unseren PodiumsteilnehmerInnen Stefan Gronath, Roland Meyer, Lars Willumeit, Michael Reisch und Achim Monet. Sowie den Beiträgen aus dem Publikum, sofern wir sie namentlich zuordnen konnten. Das waren dieses Mal Peter Bialobreski, Nadja Masri und Michael Wesseli. Ja, und wir haben es öffentlich versprochen, das war klar zu hören und da stehen wir auch zu. Wir arbeiten an einem Line-Up mit ausschließlich weiblichen TeilnehmerInnen bei der Podiumsdiskussion im kommenden Jahr 2025. Das wird dann auch wieder Mitte, Ende November 2025 sein. Also save the date, Mitte, Ende November 2025, Podiumsdiskussion und Symposium beim Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Ja, großen Dank nochmal an alle, die unserer Einladung gefolgt sind. An alle, die gekommen sind und mitdiskutiert haben. Denn eins ist offensichtlich, auch nach diesem mittlerweile vergangenen Dreivierteljahr ist das Thema noch lange nicht zu Ende diskutiert. Deswegen danke fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich hoffe, ich habe euch und Ihnen etwas mit auf den Weg geben können. Lasst ein Abo da beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Podigy. Das Abo ist kostenlos. Aber nur, wenn ihr meinen Podcast abonniert, dann bekomme ich eine Rückmeldung, dass ihr meinen Podcast gerne hört. Ich danke euch dafür. Bei Fragen und Anregungen einfach eine E-Mail an mich an podcast@fotografieneudenken.de. Abonniert auch gerne unseren Festival-Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. All das ist natürlich in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Auf unseren Websites gibt es natürlich auch alle Informationen übersichtlich und umfangreich hinterlegt, wie zum Beispiel die Vorträge vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder als Videostreams und unsere ständig wachsende Fotobuchbibliothek. Schaut einfach unter www.festival-fotografischer-bilder.de und oder unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ja, danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.